Genau, also grundsätzlich kann man sagen, machen wir so weiter, wie wir es schon immer machen. Ohne diesen Beigeschmack so, ja, wir machen das immer so, was schon immer so gemacht wurde. Also natürlich ist da auch Veränderung, gerade mit der jüngeren Generation, die Dinge auch mal in Frage stellt oder auch andere Vorschläge hat. Nein, also bei den Werten bleiben wir treu, also dass wir auch nie und auch nicht vorhaben, jetzt irgendwie groß zu werden.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist, hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit ExpertInnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Thomas I. ist nicht nur einfach ein Hamburger Familienunternehmen mit einer eigenen Modemarke, es ist wirklich eine Hamburger Tradition mit unterschiedlichen Ankerpunkten und einer generationsübergreifenden Arbeitsweise. Alexandra Friese, die Tochter des Gründers Thomas Friese, gibt uns in dieser Folge einige Insights über die Produktion der Omen-Kollektion, die zum Teil in Hamburg stattfindet, über die Werte von Thomas I. und über die Verbindung zu ihrer Kundschaft. Thomas I. ist absolut authentisch, hochwertig, detailverliebt und so fair wie möglich. Man ist sich im Laufe der Jahre immer treu geblieben und es ist schön zu sehen, dass die Kundschaft das zu schätzen weiß. Neben den 2 Filialen in der Innenstadt gibt es noch eine Skatehalle sowie ein schwimmendes Café in Hamburg. Eine absolute Bereicherung für die Stadt Hamburg. Ohne wirklich den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit zu setzen, macht das Unternehmen einfach das, was sich richtig anfühlt. Und das machen sie richtig gut. Aber überzeug dich einfach selbst und hör dir diese neue Folge an.
Moin Alexandra, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk.
Guten Morgen Sabine, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, unser 2. Anlauf. Wir hatten ja schon eine Folge aufgenommen und hat das mit der Technik leider nicht geklappt.
Ja.
Danke, dass du dir nochmal die Zeit dafür genommen hast. Und Thomas I. ist ja wirklich so für mich auch ein Traditionsunternehmen in Hamburg. Und ich glaube, was viele auch gar nicht wissen, dass ihr halt auch in Hamburg wirklich produziert. Aber da kommen wir nachher auch noch zu. Jetzt erzähl erstmal und stell dich erstmal einfach mal vor.
Genau, ich bin Alexandra Friese. Ich bin 58 Jahre. Ich sage immer jetzt schon, nächstes Jahr werde ich 60. Stimmt ja auch. Im Dezember werde ich 59 und dann werde ich 60. Nur ein Einschnitt. Ich habe dieses Jahr mein 40-jähriges Firmenjubiläum, wow. Also 85. Sehr ungewöhnlich, aber irgendwie waren das damals auch andere Zeiten. Ich habe direkt nach dem Abitur im elterlichen Unternehmen angefangen. Wollte auch irgendwie keine Ausbildung machen, hatte mich mit 17 mal für ein Filmstudium in München beworben, aber da war ich noch, wie die sagten, zu grün hinter den Ohren. Hätte ich nochmal probieren können, war die Empfehlung, aber da dachte ich mir so, nee, irgendwie, das war auch nicht meins und hab dann hier so als Praktikantin, Mädchen für alles, im weitesten Sinne Assistentin meines Vaters, angefangen und die ganz spannende, tolle Zeit mitbekommen, wo die eigene Kollektion entstanden ist, wo ich auch schon stark eingebunden war, wo wir dann sowas wie das soziale Projekt E.Skateland ins Leben gerufen haben, dann 1990. Ja, also kein Studium, keine Ausbildung, Schule des Lebens, das bin ich.
Stark, aber eigentlich eine Ausbildung ist es ja auch trotzdem dann gewesen, was du gemacht hast. Aber
auf jeden Fall, also eine sehr vielfältige.
Ja, das kann ich mir unter Papas Fittichen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall.
Und es hört auch nicht auf. Also man hat nie fertig. Das ist das Schöne.
Ja, das finde ich auch immer schön, dass man immer wieder was Neues auch lernt, weil es wird sonst ja auch echt ein bisschen langweilig irgendwie, wenn man...
Genau, und jetzt so, sagen wir auch mit meinem Alter, auch wenn es komisch klingt, oder vielleicht auch nicht, man hat ja selber nicht so die Distanz zum eigenen Alter, hat man ja viel mit deutlich jüngeren Kolleginnen oder Familienmitgliedern tatsächlich auch zu tun, die Dinge nochmal ganz anders angehen und wo man sich darauf einlassen muss und so die Weichen stellt auch für die nächste Generation. Und
ja. Ja, das ist auch toll. Das ist ein super Hinweis, genau, dass alt und jung voneinander halt auch noch viel lernen kann. Ne? Das finde ich auch immer sehr bereichernd.
Genau, in beide Richtungen, richtig.
Ja, absolut. Und genau, Thomas I-Punkt, du sagtest schon, erste Kollektion in Hamburg. Ihr habt ja auch, oder dein Vater hat ja früher auch noch nicht, glaube ich, unter dem Deckmantel nachhaltig gedacht. Er hat ja einfach gemacht und das, was er gemacht hat, das war damals dann ja schon nachhaltig in dem Sinne und aber gar nicht ja bewusst dementsprechend wahrscheinlich agiert, ne?
Nee, also in den Anfang der 80er hat man diese Begrifflichkeit Nachhaltigkeit, das war kein Schlagwort, kein Thema, mit dem man irgendwie umgegangen ist. Unser Vater oder wir als Familie haben das immer so gemacht, wie es uns richtig, sinnvoll und machbar erschienen. Und das war halt mit Lokalen am Anfang Zwischenmeistern, Schneidern zu arbeiten, Stoffe aus Europa zu holen. Oder gut, wir haben damals auch mit den japanischen Kollektionen von Comme des Garçons Yamamoto gearbeitet und im Laden diese verkauft. Und da haben wir viel auch über Stoffe gelernt und dann auch Stoffe aus Japan importiert. Aber ja, auf jeden Fall war es ganz wichtig, dass das, was da entsteht, dass wir das eng begleiten konnten und können. Und das kann man nur, wenn es nah dran ist. Und heute ist das natürlich ein wichtiges Merkmal von Nachhaltigkeit. Eben kurze Wege, Produktion, urbane Produktion, lokale Produktion, all diese Stichworte, die heute manchmal auch ein bisschen strapaziert werden.
Absolut, das auf jeden Fall. Genau, Produktion, ihr habt in Hamburg habt ihr teilweise Produktion, aber auch ja um Hamburg herum, sag ich mal, so Norddeutschland habt ihr auch noch einige.
Also
Partner.
In Bremen arbeiten wir exklusiv, kann man sagen. Wir haben keinen anderen Auftraggeber als uns, eine ehemalige Maßschneiderei. Das ist einfach, liegt daran, dass Hemden, Blusen, dass das nochmal so ein ganz eigener Stich im wahrsten Sinne des Wortes ist, also sehr fein. Die haben andere Maschinen, die sind richtig getrimmt auf diese Feinheit, die man bei einem Oberhemd oder einer Bluse braucht. Insofern arbeiten wir mit denen seit auch schon 35 Jahren zusammen. Ist auch sozusagen der Grund, warum es den Betrieb noch gibt, weil es uns gibt. Und der Chef ist so, dass er sagt, solange ihr uns Aufträge gebt und die Leute Lust haben und es immer noch Leute gibt, man kann sich natürlich vorstellen, dass im Laufe der Jahre dann mal die eine oder andere Person auch in Rente gegangen ist, in der Natur der Sache, aber es geht weiter. Und der zweite Betrieb, mit dem wir eng zusammenarbeiten, der sitzt in Lübeck. Der näht Herrenbekleidung und das ist einfach liegt daran, dass wir in unserem eigenen Hamburger Betrieb, der sehr stark fokussiert ist auf die Strickerei und Strickkonfektion, dass wir da einfach nicht genügend Kapazität haben. Und da werden dann kleine Serien von Sakkos, Hosen, Mänteln, Jacken gefertigt. Und da kann man auch mal individuell auf Kundenwünsche eingehen, wenn jemand das mit dem gelben Futter mit den Sonnenblumen haben möchte, so ungefähr, oder sehr großes oder sehr kleines oder kräftig, dann machen wir mit Lübeck zusammen, also wir in Hamburg ändern dann meist den Schnitt und die setzen es um.
Ja, toll. Ja. Also individuelle Sachen, das ist auch super, super wertvoll einfach und vor allem diese langjährige Partnerschaft, die ihr dann halt hegt. Ne? Also es ist ja auch dann wirklich für beide Seiten so ein bisschen teilweise ein Risiko. Okay, hier, euer Partner, der braucht immer euer Futter sozusagen. Ihr müsst euch aber auch auf ihn verlassen können. Aber das ist schön, wenn sowas halt wirklich wächst und dass man sich darauf verlassen kann. Das ist auch heutzutage nicht mehr so oft.
Ja, also das ist, sagen wir auch immer, das ist unbezahlbar eigentlich und ganz, ganz, ganz wichtig. Ja.
Habt ihr denn sonst im Laufe der Jahre, jetzt wo du mehr involviert bist, ich glaube, deine Kinder sind auch schon mittlerweile involviert, habt ihr euch dann mal so ein bisschen so ein anderes, eine andere Strategie überlegt, dass ihr gesagt habt, so, okay, alles klar, ja, Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt in aller Munde, wir müssen uns auch da mal so ein bisschen so ein anderes, eine Vision, Mission irgendwie überlegen, habt ihr euch da mal so Werte auch irgendwie überlegt, wo ihr sagt, das ist für uns auf jeden Fall wichtig, das haben wir auch schon immer so gelebt? Oder macht ihr einfach, das heißt einfach, macht ihr so weiter nach eurem gewissen Wissen, dass ihr sagt, wir setzen das so um, wie es halt vom Papa eigentlich
also, genau, also grundsätzlich kann man sagen, machen wir so weiter, wie wir es schon immer machen. ohne diesen Beigeschmack so, ja, wir machen das immer so, was schon immer so gemacht wurde.
Also ja, ja.
Natürlich ist da auch Veränderung, gerade mit der jüngeren Generation, die Dinge auch mal in Frage stellt oder auch andere Vorschläge hat. Nein, also bei den Werten bleiben wir treu, also dass wir auch nie und auch nicht vorhaben, jetzt irgendwie groß zu werden, ich sag mal, einen Investor reinzuholen und zu sagen, wir werden jetzt eine Weltmarke, weil, das ist ein bisschen das Paradox an der Sache, die Sachen, die wir machen, sind so gut, dass uns Kunden ständig fragen, also zuletzt eine Frau aus Las Vegas oder Kunden aus Zürich, die sagen so, wieso gibt's denn in meiner Stadt keinen Omen Store? So.
Ja.
Warum muss ich immer hierher kommen? gut, dann können wir jetzt seit 4 Jahren sagen, okay, du kannst auch mal online schauen. Also da sind wir ja jetzt auch sichtbar, ohne, ja, man kann eigentlich sagen, ohne großen Druck. Also wir sagen jetzt nicht, in 5 Jahren, wie die großen Vertikalen, in 5 Jahren muss das 50% des Umsatzes ausmachen oder, sondern wir sagen, it's nice to have, es ist gut, es freut uns jede Bestellung, die reinkommt, ganz viele Kunden davon kennen wir auch. Also es ist so ein Service Plus für Kunden, die eigentlich mal in Hamburg waren und so, wissen, was sie erwartet, sagen wir mal
ja.
So. Klar, da, natürlich muss das auch stetig ein bisschen wachsen, weil die Kosten dafür natürlich auch, weiß jeder, der sich mit online beschäftigt, also dass man das nicht mit 1,5 Menschen da irgendwie, also das ist ja doch schon ein Apparat, der dann da in Bewegung gebracht wird von Fotografie, Bildbeschreibung, ja, Hochladen. Da muss es ja auch irgendwie im Kontext ein bisschen, dass die Leute dich auch finden. Man macht das ja nicht einfach nur, damit keiner hinguckt. Also ja, aber da haben wir, wie gesagt, überhaupt keinen Druck. Der Fokus für uns ist nach wie vor auf dem Einzelhandel, auf der persönlichen Begegnung, auf den Gesprächen mit eben diesen Kunden, die dann auch mal sagen, sie kommen aus Las Vegas.
ja, spannend.
Ja.
Ja. Aber wo du auch gerade sagst, Einzelhandel, genau, in Hamburg ist ja leider auch immer so, oder das Thema immer so, ihr sitzt ja direkt in der größten Fußgängerzone in Hamburg, in der Mönckebergstraße, unter anderem, Gänsemarkt habt ihr ja auch noch. Mhm. Es geht ja immer so ein bisschen was heißt das Gerücht rum, die Innenstadt ist irgendwie tot in Hamburg, da passiert nichts mehr, da macht ein Laden zu. Wie ist so dein Empfinden bei euch? Ihr seid ja auch schon wirklich seit gefühlt 10.000 Jahren.
Ja, das ist auch ganz hart. Also erstens ist da ja, das ist ja eine Entwicklung über viele, viele Jahre, die natürlich maßgeblich damit zu tun hat, dass die Mieten für einige unerschwinglich sind, also für die etwas kreativeren, spannenderen Konzepte und sich dann irgendwie nur noch langweiliges Angebot von großen Häusern da aneinandergereiht hat in den letzten Jahren. Ich würde sagen, so langsam bricht das vielleicht wieder ein bisschen auf. Es fallen zwar auch große Häuser weg, aber man guckt dann, okay, was kommt dann? Also die Entwicklung ist nicht rosig. Das kann man irgendwie auch sagen, aber wir halten dagegen. Also wir haben natürlich das in Anführungsstrichen Privileg, dass wir in diesem schönen Gebäude zum Beispiel in der Mönckebergstraße sitzen. Also das war auch bei der Entscheidung 1989, als das Haus zur Vermietung stand, da war das auch ein ganz klares Entscheidungskriterium, dass das nicht mitten in der Mönckebergstraße eingefercht zwischen den ganzen Kaufhäusern ist, sondern wir sind ja auf so einer kleinen Insel hier neben der Kirche. Ne? Kannst um das Haus rumgehen.
Genau.
Also jeden Tag fragt auch jemand etwas zur Geschichte des Hauses. Also das war schon gut und nun muss man sich natürlich auch wir immer wieder auch in den letzten Jahren und auch ganz stark noch vor Corona dann mit seinem Vermieter irgendwie einig werden, weil da die der Interessenlage dann doch manchmal gegenläufig ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber ich habe auch das Gefühl, also die großen, sogenannten großen Mitbewerber sind ja heute auch nicht mehr bereit, jeden Preis zu zahlen und insofern sage ich immer, man sitzt in einem Boot und Beständigkeit ist auch ein Wert und natürlich zahlen wir auch eine angemessene Miete, also gar keine Frage und dieses Bestreben, das muss immer weiter und weiter gehen. Ja, ich glaube, das haben auch viele, nicht nur vielleicht unsere Hausbesitzer, auch andere erkannt, da ist irgendwie eine Grenze und jetzt muss man eher auf die Mieter zugehen und sagen, was braucht ihr noch, damit ihr klarkommt, weil ich meine auch nur, auch wunderschöne Hausbesitzer mit wunderschönen Häusern kommen ja auch nur zurecht, wenn das ganze Umfeld stimmt und das irgendwie lebendig ist und da was passiert, ne?
Absolut. Also, sie haben ja auch Interesse daran, dass ihre Gebäude vermietet werden, ne?
Also wenn ihr so sagt, positiv könnte man vielleicht hoffen, dass es jetzt eine Chance ist, dass einiges so nicht funktioniert hat, selbst bei den ganz großen. die in Billiglohnländern produzieren, die auf große Margen getrimmt sind, wenn die sich vom Markt zurückziehen, da muss man sich ja schon fragen, okay, was sind denn die beständigen Konzepte? Und da muss ich sagen, sind wir wiederum ganz zuversichtlich, weil wir merken, da gibt es noch ein Klientel, was genau das auch wertschätzt, was wir tun.
Ja.
Und ja, man muss, reich werden kann man damit nicht. Aber es macht ganz, ganz viel Spaß. Und wenn man klarkommt und alle 100 und etwas Mitarbeiter ihr Auskommen haben und das auch noch auf lange Sicht, dann bin ich total zufrieden. So.
Ja, absolut. Und ihr habt ja halt auch nicht nur in Anführungsstrichen eure eigene Kollektion im Laden, sondern kauft ja auch noch weitere Marken dazu. Habt ihr da irgendwie bestimmte Kriterien, wo ihr sagt, ja, okay, habt ihr irgendwie einen Fragenkatalog oder sagt ihr, okay, zeigt uns doch, was ihr so macht?
Also tatsächlich, du hast vorhin gesagt, meine Kinder, ich habe nur ein Kind.
Entschuldigung, okay.
Nee, das macht nicht, bei uns ist auch mega unübersichtlich, weil ich ja noch 3 jüngere Halbgeschwister habe, die teilweise jünger sind als mein Sohn.
Ah, okay.
Also deswegen, wenn es sowieso blickt da keiner durch, der nur so vorbeigeht, der sagt dann auch im Zweifel, der Mann da oben, ihr Mann. Ich sag, nee, mein Mann ist mein Vater. Also, ja. Mein Sohn, das ist ganz schön, auch jemand aus der Familie, guckt sich an, was wir für Marken führen, und er hat da ganz klare Kriterien, also dass er auch wissen will, wo kommt es her, was habt ihr für eine Idee, seid ihr gute Leute, habt ihr Bock auf das, was ihr tut? Da ist bei uns auch einiges rausgeflogen in den letzten Jahren, muss man sagen. Ah, okay. Also wir hatten in der Mönckebergstraße bis vor 4 Jahren noch 2 Etagen mit zugekaufter Ware, nein, 3 Etagen. Eine Damen- und 2 so Männer-Sportswear-Abteilung, und das haben wir zusammengefasst, also für die Männer, nicht Omen Männer, gibt es nur noch eine Etage und für die Damen auch sowieso nur noch eine Etage, und das, weil wir ja auch oben das Café und den Buchladen und einfach. Ach
ja, das ist auch neu.
Einladen. Genau, das ist ja sehr, finde ich, sehr mutig von uns, aber musste mich da auch durchsetzen bei allen, inklusive meinem Vater, der das, also am Anfang fanden alle meine Idee irgendwie, was soll das denn? Also wir räumen mal 2 Etagen leer, kein Verkauf, kein Kommerz, sondern einfach, dass Leute kommen können und eine gute Zeit bei uns haben.
Ja.
So machen wir das ja jetzt auch. Ja. Also wir sind auch jeden Tag glücklich, und ich behaupten alle, die hier arbeiten, inklusive auch meines Vaters. Wir haben uns da stark konzentriert, um einfach zu sagen, man, Beliebigkeit, das passt bei uns nicht mehr rein. Also wenn es etwas auch um die Ecke gibt oder bei Sportcheck oder so, dann sollen die Kunden es da kaufen. Da muss es nicht auch noch bei Thomas E. liegen. Und wir sind jetzt eher wieder so ein bisschen back to the roots, dass wir so uns auf den Weg machen und nach Marken suchen, die es noch nicht gibt oder die noch klein sind oder im Aufbau oder die und die sitzen dann auch oft von Kanada bis Los Angeles oder sonst wo. Also die, und das macht dann ganz viel Spaß, weil dann kannst du natürlich auch als Geschäft mehr Geschichten erzählen.
Absolut, und das ist ja auch das Wichtige, finde ich, gerade so, ne? Gerade jetzt auch Richtung Thematik Greenwashing und so, die Kunden wollen ja auch ein bisschen mehr Feedback einfach bekommen, mehr Inhalte bekommen.
Viel mehr, die fragen von sich auch. Und mein Sohn arbeitet zum Beispiel mit einer Firma, die heißt Cadeau. Ich glaube, der Chef ist Engländer, wenn ich nicht falsch liege, produziert, oder halb Inder, halb Engländer. Er produziert ganz, ganz toll aufwendig bestickte Teile, aber im sportiven Bereich trotzdem in Indien. Und da muss man natürlich auch viel erklären, ein bisschen zu Bilder zeigen, weil in Indien ist nicht alles nur furchtbar und riesig und Fabriken, die einstürzen im Zweifel, sondern da gibt es auch noch kleine Familienunternehmen. Also das ist dann auch immer ein Teil dessen, was man dem Kunden erklärt und erzählt. Und dann kostet eine Jacke, die über und über bestickt ist, vielleicht 400-500 €, wäre aber normalerweise fast gar nicht zu bezahlen. Also das geht dann eben nur in dieser Kombination. Also es ist schon teuer, aber wenn du dir anguckst, wie viele Stunden Arbeit da drin sind,
auf jeden Fall.
Wow, guter Preis.
Ja, na klar.
Tolles Teil zum Hingucken. Aber wir versuchen auch so einen Mix zu machen, dass es von niedrigschwellig, weiß ich nicht, kannst auch was für 19 € bei uns finden, bis 3.000 so. Ne? Also das war immer so ein bisschen auch die Idee, dass man hier durchs Haus wandelt und selbst wenn man gar nichts kauft, einfach ein bisschen inspiriert wieder rausgeht.
Ja, und dieses Erlebnis, glaube ich, ist halt wichtig für die KundInnen, dass sie nicht nur einfach reinkommen, okay, ja, wollen sie was kaufen, ja, nee, weiß nicht, sondern so ein bisschen so ein Happening drumherum haben und dann genau sich mit euch austauschen, Informationen bekommen. Ich glaube, ohne kannst du keinen Kunden, keine Kunde mehr in den Laden locken irgendwie.
Ne? Nö, also das, da muss man auch natürlich Kollegen und Kolleginnen haben, die da Lust zu haben. Also gucken wir ganz stark drauf, dass sie wirklich, wie du gesagt hast, die wollen ein Erlebnis. Die Kunden haben sie auch ein Recht drauf und das kriegen sie auch. Bis hin zu einer Kollege, der oben die Herrenabteilung leitet, der ist oft weg und dann heißt es immer, er sitzt mit den Kunden im Café. Also kann er auch machen. Ja, das ist eben, man tauscht sich dann aus, ne? Und das ist ganzheitlich quasi die Beratung.
Ja,
also ja. Auch nicht nur über die Kleidung, sondern auch über Kultur oder Kunst oder Ereignisse oder wo gehen sie hin oder, ne? Ich habe auch so eine ältere Dame vor 2 Tagen in der Kasse gehabt, die ein bisschen im Stress war, weil sie noch was umtauschen wollte aus dem November. Ich habe natürlich gesagt, klar, machen wir. Dann hat sie was anderes genommen und dann sagt sie, ich muss jetzt auch los und ins Theater. Und naja, dann fragt man so, Thalia-Theater, na, ja, richtig. Ja, irgend so ein russischer Regisseur, ich wusste zum Glück gleich, welcher, ich weiß nicht. Ja, aber das ist dann so irgendwie so gut, so ein Match, ne?
Ja, na klar. Okay. Ja, das ist total schön. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein zweites Wohnzimmer dann, ne?
Ja,
also vor allem jetzt mit eurem Café dann auch dann dabei.
Ja, eben sagte, so. ich war eben oben im Haus und da sagte Janet, ich habe mal den runden Sessel jetzt hier hingestellt. Da sitzen die Kunden immer so gerne. Sie sagt, eine Dame kommt ganz regelmäßig, die setzt sich nur da rein und strickt. Ich habe gesagt, auch ein schönes Bild. Ja, sie sagt, wir sind immer so ein bisschen, aber irgendwie, die darf dort einfach sich reinsetzen und stricken. Ja.
Das ist ja auch niedlich. Ach, sehr schön. Ach, cool. Alexandra, nochmal zu eurer Kollektion auch zurückzukommen. Was für Materialien habt ihr so überwiegend, die ihr einsetzt, wo ihr den Fokus drauflegt?
Also, überwiegend Naturmaterialien. In den ersten Jahren haben wir fast ausschließlich nur mit Reimlein, reiner Baumwolle oder Baumwolleinmischung gearbeitet. Mhm. Dann viel bei Winterstoffen oder klassischen Stoffen, reine Wollstoffe aus England, aus Italien. Also immer, also wir haben eigentlich nichts, wo irgendwie was anderes mit beigemischt ist. Wobei das je nach, manchmal denke ich auch, man, es ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal oder spricht auch nichts dagegen, wenn mal eine Synthetikfaser damit eingewebt ist, wenn das irgendwie einen Sinn ergibt aus irgendwelchen technischen Gründen oder optischen Gründen. Aber es sind eigentlich überwiegend ganz hochwertige Weber, die auch so auf dem Markt für die großen Namen arbeiten. Also das ist auch über die Jahre gewachsen, das Verhältnis auch mit den Webereien, weil da gehst du nicht einfach hin und sagst so, tok, tok, hallo, kann ich mal 20 Meter Stoff bei Ihnen ausprobieren? Also das ist schon stetig und immer wieder und sich erklären und ja, und da hat man jetzt so einige, die wissen einfach, was wir tun, die sehen, dass wir auch eine Beständigkeit mitbringen und wir forschen manchmal auch mit den Webern, also wir haben einen Weber in Belgien, der hat, da wurden diese ganz speziellen, sehr tollen Webstühle, schon ein paar Mal haben den Besitzer gewechselt. Früher wurden auf denen die Gabardine von Burberrys gewebt, also dieser ganz feste, wasserabweisende, leicht changierende Stoff. Und wir haben es immer drauf gedrungen und aufgepasst, dass weitergewebt wird auf den Webstühlen, weil der Stoff wirklich toll ist. Über den Kontakt zu dem Weber, der hat auch einen anderen Webstuhl, macht meine Schwester auch mit dem so, man kann sagen, fast Experimente. Also wir verarbeiten teilweise, dafür müsste man in den Laden kommen, um das anzufassen. Wir verarbeiten so feste Stoffe, die eigentlich, würde man üblicherweise sagen, nur im Möbelbezugsbereich eingesetzt werden. Aber zu total bequemen, tollen Sachen. Also man muss das einfach sich auch manchmal trauen und ausprobieren. Und dann hat der für uns auch spezielle Farben färben lassen und verwebt. Also wo wir gesagt haben, machen wir einen Grün mit einem Blauton zusammen. Und also, und das sieht man den Teilen auch an, das merke ich auch oft, wenn auch Leute, wo man merkt, die bereisen die ganze Welt, die kennen eigentlich alles, die stehen da vor solchen Teilen und sind so, wow, so,
ja, cool.
Das will ich.
Ja.
Ja, also das ist so, was uns ausmacht, dass wir oft einfach ganz eigene Produkte entwickeln, ohne dass die jetzt komplett abgehoben und irgendwie nur, um anders zu sein, anders sind, sondern immer noch tragbar, aber wir nähern uns dem oft anders.
Also ihr guckt. Achso, nee, man erzähl erst mal zu Ende.
Und bei Stoffen, ich guckte gerade an mir runter, also wir mittlerweile entwickeln wir alle Stoffmuster, die wir machen, selber mit Künstlern.
Okay.
Also aktuell arbeiten wir oder seit vielen Jahren mit einer Künstlerin aus Hamburg, Gesa Troch heißt sie, hat Freie Kunst an der HFBK studiert, war nur auch mal zufällig die erste Frau von meinem jüngeren Bruder. Aber auch jetzt, wo sie getrennte Wege gehen, ist das noch ein sehr enges Verhältnis einfach. Nicht, weil wir die ganze Familie ernähren müssen, sondern weil die einfach gut ist. Also das passt dann auch. Wir haben diese Woche gerade zusammengesessen mit einem sehr tollen Künstler aus Berlin. Christian Hosen heißt er, ist eigentlich Maler, macht sehr wilde Sachen, hat schon in Keramik gemacht. Und wir haben auch am Tisch gesessen und haben gesagt, Christian, wir müssen mal irgendwas, oder Hosi, sein Künstlername, wir müssen mal irgendwas zusammen machen. Und der läuft auch immer in unseren Sachen rum und es war immer so das Gefühl, lass mal was zusammen machen. Also das finden wir auch total spannend, eben dieser ganze Entwicklungsbereich mit eigenen Designs, eigenen Druckmustern. Ja.
Wo lasst ihr dann drucken?
In Italien.
Ah, in Italien.
Der Stoff, den ich anhabe, ist auch aus Italien und also hochwertig. Und dann haben wir eine Druckerei gefunden in Italien. Ja, man muss ja auch Firmen finden, wo die Qualität stimmt, aber die gleichzeitig nicht sagen, du musst 3000 Meter abnehmen, Minimum. Mm,
ja, ja, gut, und, das ist auch mal ein Problem, das stimmt, ja.
Und das läuft reibungslos, die wissen, und das kommt wirklich auch, also die Drucke sind sehr prägnant. Aber so kann man auch den Kunden sagen, also den finden sie wirklich auf der ganzen Welt nicht. Als wir angefangen haben, haben wir auch oft auf der Stoffmesse Druckstoffe, bedruckte Stoffe gekauft und so weiter, auch in Ordnung, aber das machen wir jetzt gar nicht mehr. Also wir haben da wirklich so unsere eigene
individuell.
Ja, genau.
Ja. Und guckt ihr da eigentlich bei den Stoffen auch manchmal so nach Zertifizierung oder so? Oder ist das überhaupt für euch relevant? Oder
also bei den Stoffen da auch, ist das mal je hochwertiger und teurer, das sind alles gute Rohstoffe. Mhm. Eher mal ist die Frage bei den Strickgarnen. Das ist auch Kundinnen offensiv fragen, weil so ein Strickgarn halt kommt ja direkt guten Wollstoff auch, eine Baumwolle. Also man könnte es überall hinterfragen, aber bei Strickgarn, da werden wir dann eben oft auch gefragt, ob wir wissen, wie die Schafe geschoren werden. Mhm. Ist aber ein weites Feld, wo es auch keine eindeutige Meinung gibt. Also das habe ich mich auch mit unserer einen Strickerei-Koordinatorin, die ihr ganzes Leben schon im Strickbereich arbeitet, auch schon mal drüber unterhalten. Also da haben wir angefragt, ob die uns so Zertifikate zur Verfügung stellen, die französischen und italienischen Garnspinner. Die einen tun's, die anderen sind da so ein bisschen bedeckt, weil die sagen, sie kaufen die Wolle halt auf dem Weltmarkt ein, aus Neuseeland und überall, und sie kriegen dann auch nicht immer unbedingt das Zertifikat von dem Ort. Also es gibt halt unterschiedlich tierfreundliche Arten, wenn man so will, wo, wie man das Schaf von seinem, von seiner Wolle befreien kann.
Ja.
Ja, wir sind da jetzt, bin ich ganz ehrlich, jetzt nicht so hinterher, dass das für uns Kriterium ist. Ja, aber wir haben den Blick und versuchen auf Kundenfragen zu beantworten.
Ja. Ja, ja, gut, ist ja auch dann ganz spannend, inwiefern die Kunden dann darüber auch schon informiert sind oder ob das für die halt eine Orientierung
ist. Ich wollte sagen, das ist auf jeden Fall eine Veränderung. Ich sitze hier neben dem Einloggerät, deswegen hat gerade eine Kollegin eben eingeloggt.
Okay.
Ich habe nur ein Zeichen gegeben, weil jetzt, wo ich hier sitze, kommt man nicht mehr durch. Nein, also das ist auf jeden Fall die Frage ist, das Bewusstsein ist wirklich da ein ganz anderes. Also sowohl bei jungen Leuten, also eigentlich bei allen. Aber das
ist ja ganz schön.
Ja, und da hören die natürlich genau hin, wenn man denen erzählt, wie das Produkt entsteht. Mhm. Oder vielleicht auch mal bei Leuten, die jetzt einfach sagen, Gott, sag mal, wieso ist denn das so teuer? Ja? So, dann kannst du eben erklären, warum es den Preis hat.
Ja,
und,
ja,
genau. Gut, wenn es jemandem nicht gefällt, kann man auch nichts ändern, aber die eigentlich das gut finden, aber sagen so, so viel, also die überlegen dann nochmal und ganz oft kommen sie dann doch wieder, wenn es mal passt. Ich habe auch totales Verständnis dafür, wenn man gerade mal nicht das Geld über hat, um sich von oben bis unten einzukleiden, ne?
Na klar, aber wenn man so die Infos einfach schon mal weit und jemanden wieder ein bisschen, ja, sag ich mal, über die Produktionsweisen aufklären kann, über den Hintergrund aufklären kann, wieder Bewusstsein ein bisschen schaffen kann, das ist ja auch ganz wertvoll, finde ich. Und dann kommt der oder die das nächste Mal wieder.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
viele, die man länger begleitet, die sagen dann auch so, oh Mensch, ich habe jetzt wirklich alles andere aus meinem Kleiderschrank verbannt. Also es wird übersichtlicher und klarer und die Teile sind eigentlich auch alle so, dass sie sehr viele Teile miteinander funktionieren. Wir sagen ja auch, wir arbeiten nicht trendabhängig. Natürlich gibt es einen Trend, den man selber aufspürt, welche Farben oder ist die Hose jetzt weiter oder eher schmaler. Also das ist jetzt nicht so, dass wir dann nur so, bam, wir machen so unser Ding. Also da hat man automatisch irgendwie schon so ein Gefühl, aber letztendlich sind die Teile alle über viele Jahre tragbar und das sind auch oft witzige Unterhaltungen, die man hat, weil eine Kundin dann sagt, hier, guck mal, meine Jacke, die habe ich schon, warte mal, da war mein Sohn, also die ist schon 25 Jahre alt und ich habe die auch 5 Jahre nicht getragen, aber jetzt ist die nicht wieder toll und wir können das oft auch nur bestätigen, dass wir sagen, wow, und wir haben auch kein Archiv, wo wir jedes Teil der letzten Jahre aufbewahrt haben. Deswegen, unser Archiv sind oft die Menschen, die reinkommen.
Und ja,
dann kennen die das schon, dann werden sie fotografiert. Moment mal. Ich sage nochmal, ich schneide den Kopf ab, keine Sorge, aber ich sage, das muss ich jetzt nochmal hier dem neuen auch Design-Team oder den Jüngeren, die das gar nicht kennen, nochmal zeigen.
Mal zeigen, ja, cool. Ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, war mir vorhin noch eingefallen, als du über die Stoffe erzählt hattest, genau, dass ihr eigentlich gar keinem Trend so folgt. Wirklich, also klar, wie du eben sagst, so ein paar Einflüsse schon mit reinbringen, aber grundsätzlich habt ihr ja euer Konzept da wirklich vor Augen, wonach ihr dann halt eure Kollektion entwerft.
Ja.
Ja. Und sag mal, jetzt muss ich aber trotzdem auch nochmal auf die Frage bezüglich der ganzen Regularien und Gesetze, die ja gerade so anstehen, kriegst du ja wahrscheinlich auch mit. Inwiefern sagst du, die betreffen uns schon oder es ist halt sehr, sehr viel, was momentan in der Pipeline ist. Berichtspflicht, Lieferkettengesetz, Marketing, Abfall. Habt ihr da irgendwie so einen Bezug zu, sagt ihr so, ja, okay, das nehmen wir uns schon mal vor und dann sukzessive oder sagst du, oh Gott, erstmal müssen wir uns hier sowieso so zurecht.
Also weiß ich nicht, es gibt, du hast jetzt so viele Themen angesprochen.
Das stimmt.
Mir fallen jetzt keine Gesetze oder Regularien ein, die uns stark einschränken. Also natürlich machen wir alles so, wie es ist von Mindestlohn.
Ja.
Also bei uns verdienen natürlich sowieso alle mehr als den Mindestlohn, weil es sind ja Facharbeiterinnen und Arbeiter. Also alles ist eh transparent, einsehbar, wie viel arbeiten die, also solche Dinge. Natürlich macht man sich auch viele Gedanken über die Arbeitsplätze in der Produktion mit Lärmschutz und
ja, alten
Dingen. Also da sind wir ständig dran und am Nachbessern oder Verbessern oder zusammensitzen und zu sagen, was kann man da noch tun? Aber manchmal auch, okay, wo ist da jetzt eine Grenze? Was ist im Moment gerade nicht machbar? Weiß ich nicht, die letzte Anfrage war dann von einigen Mitarbeitern, wir mögen eine Klimaanlage einbauen in der Produktion. Das überfordert uns aber im Moment ein bisschen.
Ja.
Sag mal, die Sommer sind nun halt mal heißer und die... Also
wir
gehen dann jetzt eher über so Verschattung von außen der Fenster und so.
Hm. Nee,
aber vielleicht war das auch gar nicht so der Kern deiner Frage.
Ja, es ging auch so ein bisschen so, es ist ja auch großes Thema Kreislaufmodelle irgendwie. Da könnte ich mir bei euch vorstellen, dass ihr so Reparaturen auch sowas anbietet.
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Ganz offensichtlich haben wir eine Mitarbeiterin, die komplett... Also sie ist Teilzeitmitarbeiterin hier und hat ein eigenes kleines Unternehmen, über das sie Strickreparaturen annimmt. Und die hat sich jetzt spezialisiert auf Strickreparaturen, weil das war für uns ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Die letzte uns bekannte Kunststofferei, und wir sind da, glaube ich, schon ganz gut informiert, die wurde aufgekauft und jetzt gibt sie auch nicht mehr in der Innenstadt.
Okay.
Also das war über Jahre einfach, wie ich jahrelang immer gesagt habe, wie toll, dass es die gibt, weil da konnte man... Also die konnten die Reparaturen so ausführen, dass du wirklich nicht mehr gesehen hast.
Ja, stark.
Das sind ja Motten, muss man mal sagen.
Ja, na klar.
So, und dann haben wir dann, die wurden aber über die Zeit, hatten die auch, glaube ich, ein bisschen mit Nachwuchsproblemen und die alten Mitarbeiterinnen noch halten, die noch diese Technik beherrschen, zu tun. Es wurde dann schon an irgendeinem Punkt sehr teuer. Also es wurde so teuer, dass für viele Kunden sich die Reparatur nicht mehr gelohnt hat. Da hätte nicht mehr viel gefehlt, dann hätten sie das Teil nochmal neu kaufen können. Dann haben wir andere Wege gesucht mit Schneidereien, aber da hat man gemerkt, wenn jemand nicht richtig Lust dazu hat, dann ist das Ergebnis auch so mittelmäßig. Und diese Kollegin jetzt, Simone heißt sie, die ist auch hier schon bekannt wie ein bunter Hund und immer, sie kommt zweimal in der Woche zum Abholen, ihre Ecke liegt immer voll. Das reichen wir durch. Simone repariert, schreibt drauf, 30 Euro, wir sagen zum Kunden 30 Euro. Also
okay,
da gibt es auch nichts dazwischen, da schlagen wir nichts auf, sondern aber wir sind mega glücklich, weil die Kunden fordern das von uns.
Das denke ich mir, ja, klar.
Die sagen, manche Fragen schüchtern und sagen, ich habe hier und ganz peinlich und da ist ein Loch und wir sagen, komm, gib her, machen wir. Und andere erwarten es einfach.
Ja.
Also das ist ganz wichtig und überhaupt dadurch, dass die Teile, wenn man jetzt nicht von Strick spricht, lange getragen werden. Wir hatten auch im letzten, ja, das kommt auch öfter vor, ein Kunde, der sagt, ich bin mit meiner Lieblings-Omenjacke aus einem ganz hochwertigen Loropianerstoff erst mit dem Fahrrad gestürzt. Wir haben ihm dann einen komplett neuen Arm eingesetzt. Also nicht ihm, aber seiner Jacke.
Yeah.
Und das ist natürlich auch Hammer. Also wo kannst du schon in einen Laden wieder gehen und sagen, nehmen wir einen neuen Arm in meine Jacke? Das geht ja bei den meisten von deren Produktionsprozessen gar nicht.
Genau, ihr könnt ja individuell darauf reagieren, einfach dann auf solche Anfragen. Ne? Ja.
Genau, und wir versuchen selber im eigenen Betrieb sozusagen den Restverarbeitung also auch stark in den Fokus zu setzen. Es bleiben ja immer kleine Strickstücke, kleine Stoffstücke übrig und das weiter zu verarbeiten. Gab es auch schon oder gibt es immer noch Kooperationen zum Beispiel auf der Veddel mit einer Initiative, die auch mit Frauen, die in Arbeit gebracht werden müssen, so kleine Projektarbeiten aufnimmt.
Genau, Made of Veddel, ne? Mit denen habe ich auch gerade eine Folge aufgenommen.
Genau, also da hat meine Schwester dann so kleine Taschen, also da kann man keine hochkomplizierten, gefütterten Wintermäntel in Auftrag geben, aber so kleine Sachen, wo beide fast von haben und vor allen Dingen, was das Schöne daran ist, dass es eben Stücke sind, die man sonst nicht hätte weiter verwenden können.
Ja, und habt ihr jetzt auch mal überlegt, wie gesagt, ihr seid ja auch online irgendwie tätig, das machen ja jetzt auch viele so eine Art Resale.
Ich weiß. Aber ab und zu fragen mich auch Kunden an der Kasse so, ach ja, und nee, also das Fass wollen wir nicht aufmachen, da bin ich ganz ehrlich. Wir wollen neue Sachen entwickeln und die verkaufen. Aber ich habe schon mal drüber nachgedacht, wir machen ja in der Regel einmal im Jahr so einen Lagerverkauf.
Mhm.
An dieser Stelle kann ich schon sagen, dieses Jahr machen wir mal keinen. Wir lassen es mal ein Jahr ausfallen, weil es auch immer viele Ressourcen und viel Aufwand, der da betrieben werden muss. Und du musst natürlich auch entsprechend Menge zusammen haben und eigentlich, wenn der gute Kaufmann gut arbeitet, hat er ja auch nicht so viel übrig.
So, weißt du,
also wir haben es dann immer so gehalten, dass wir im Laden wenig Sale gemacht haben, haben das so auf zusammengehalten, die Sachen, die so mal übrig blieben und haben es dann in einem großen Wurf. Ne? Und da habe ich schon mal, also wir werden es sicherlich im nächsten Jahr oder so nochmal machen, aber dieses Jahr haben wir gesagt, wir glauben, dass wir das mal einmal ausfallen lassen. Und uns auf andere Dinge konzentrieren. Aber da habe ich schon mal gedacht, das Zelt steht nämlich immer bis Montag noch dort und der Verkauf geht nur bis Samstag. Und da habe ich echt schon mal gedacht, nächstes Mal muss man es mal organisieren, dass ich sonntags mal so eine Art Kundinnen-Flohmarkt oder Kunden, weil dass die alle mal ihre Omen-Klamotten mitbringen können und können da untereinander abkaufen, tauschen, also so als Happening.
Weil ja, so ein bisschen kleidertauschmäßig dann, ja.
Ja, weil das ist halt schon so, wenn die Kunden uns, wie ich das beschrieben habe, so viele Jahre begleiten, haben die natürlich ihren Kleiderschrank oft auch voll und manche sind dann nicht so wie wir, große Familie, da gibt es der Nächsten oder ich habe mich auch schon auf den Flohmarkt gestellt oder sonst was. Also weil manchmal sagst du, okay, so schön die Teile sind, irgendwie brauche ich auch mal Platz im Schrank. Ja, aber unsere Teile haben echt einen guten Weiterverkaufswert. Ich gucke auch manchmal bei Kleinanzeigen und meine Azubis und Studenten und so kommen oft in den heißesten Teilen hier an, die sie für
online
sich
online erworben haben.
Genau, die sie online im Secondhand erworben haben und ja, das ist dann auch irgendwie toll, dass die Teile eben, dass die Weiterverkäufer, das siehst du auch, wenn du bei Kleinanzeigen guckst, Omen-Teile, wie liebevoll die Besitzer die Sachen noch beschreiben und sie eben nicht für 5 € reinstellen, sondern da kostet dann eine Jacke noch 50 oder 70 oder 80 und das ist im Weiterverkauf ja schon ein hoher Wert und die werden die Sachen alle los.
Ja, glaube ich. Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass bei euch gar nicht so viel, sag ich mal, dann Retoure kommt, wo ihr sagt, okay, das müssen wir wieder neu in den Kreislauf irgendwie geben oder ein zweites Leben schenken. Also, weil wie gesagt, bei euch ja so eine hohe Qualität auch einfach dahinter
genau,
steckt.
Genau, du kannst jetzt auch nicht einfach irgendwas zurückgeben. Also online müssen wir es natürlich machen, das ist ja auch richtig, die Kunden können es ja auch nicht anprobieren, aber im Laden zum Beispiel sagen wir immer, bei uns gibt es nur, da sind wir echt oldschool, einen Warengutschein.
Ja.
Wir sagen es auch ausdrücklich, wir sagen, unser Fokus ist ein ganz anderer, die Leute kriegen hier gut bezahlt, du hast Beratung, richtig intensive und dann schlaf nochmal drüber oder sonst wie,
weil genau.
Manche geraten dann ja auch vielleicht in so eine, dann nehme ich alles mit und am nächsten Tag stehen sie wieder da und
kreisen.
Ja. Und da haben wir immer gesagt, nee, du sollst mit einem ganz anderen Bewusstsein deine Auswahl treffen und ich sag mal 99,9% der Kundinnen und Kunden versteht das und sagt, ach, kein Problem und ich finde ja immer hier was oder Oder sie sagen dann auch mal, nee, dann lieber nicht, weil bei dem, dem ich das schenken will, weiß ich nicht so genau, dann sagen wir, dann ist besser.
Ja, genau.
Klammer auf, jetzt könnte man ja mal sagen, dann bestellst du auch online, dann kannst du es sowieso zurückgeben.
Nee. So fangen wir gar nicht damit an, genau.
Ja, also man könnte ja jetzt auch bei uns selber online bestellen und hätte dann die Möglichkeit. Also da ist ja ein bisschen blöd, dass ich da so drauf hinweise. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so unsere Art, wir bleiben uns da eben treu und dann gibt's halt manchmal auch so ein bisschen widersprüchliche vielleicht Momente, weil es da eben Gesetz ist. Also wenn du online etwas einkaufst, musst du ja in die Lage versetzt werden, es wieder Geld zurückzugeben, ist ja auch richtig, weil die Bilder können ja sonst wie aussehen. Oder also bei unseren Rückgaben, bei den Kunden, die beschreiben auch oft so, also passt eben nicht oder die Hose ist mir zu kurz oder ich finde es wunderschön, aber steht mir nicht. Also das ist auch sehr süß, dass unsere Kunden, wenn die bei Omen was bestellen und es zurückgeben, fast entschuldigend dann noch dazulegen, müssten sie ja gar nicht. Aber
das hilft euch natürlich ja auch.
Ja.
Das ist ja auch ein super gutes Feedback, ne? Also so soll das ja auch sein, auf jeden Fall.
Ja.
Alexandra, du hattest vorhin auch schon noch ganz am Anfang schon von anderen Projekten auch erzählt. Also zum einen, genau, du hast das Café gemacht, dann habt ihr ja auch noch ein Café im Entenwerder und den
Skateland, die Skatebahn. Genau.
Wie ist das da so zugekommen? Und das betreibt ihr ja immer noch.
Also das langjährigste Projekt davon, die du erwähnt hast, ist das Skateland. Also das war Anfang der 90er. Tatsächlich einfach, ich weiß nicht, irgendwie ist mein Vater ins Gespräch gekommen. Also erstens hat er seinen eigenen Sohn, meinen jüngeren Bruder, der jetzt gerade, keine Ahnung, 48 oder sowas geworden ist, er hat den immer beobachtet beim Skateboardfahren in den Pausen vom Segeltraining. Unser Vater wollte ihn immer unbedingt gerne zum Segeln bringen, was nicht so richtig geglückt ist, aber trotzdem, sie haben es versucht. Aber er hat erstens wahrgenommen, wieso skatet der Junge oder versucht diese Tricks in jeder Pause. Das hat ihn schon irgendwie interessiert. Also gerade auch, man kennt ja dieses, wenn die immer so versuchen, das Board zu drehen oder irgendwas zu machen. Und eigentlich ist er am Anfang 90% Failure, ne? Es klappt nicht und trotzdem bleiben die ja immer dran und es wird nochmal versucht und nochmal. Also das hat er schon wahrgenommen und ist dann, weiß ich nicht, durch den Bruder, mit ein paar Skatern in Hamburg ins Gespräch gekommen und hat denen mal gut zugehört und die haben gesagt, wir werden überall weggescheucht, wir können nirgendwo auch trainieren. Das war auch noch die Zeit, wo es dieses große Münster Monster Mastership, also wo wirklich auch Turniere ausgetragen wurden und so. Und die Hamburger Skate Kids haben immer gesagt, irgendwie, da fehlt was. Und da hat mein Vater dann aus so einem Impuls jemanden in der Amsingstraße, die haben mit gebrauchten LKWs gehandelt, hatten da eine Halle, Alga heißen die, aus Sittensen. Er ist da zu dem hingegangen, gesagt, du soll mal hier deine eine Halle, die steht doch halb, kann ich die halbe Halle mieten? Ich will hier was für die Skater machen. Und der dachte, glaube ich, mein Vater hat sie nicht mehr alle, aber so, okay, kannst du machen, ich brauche die Halle im Moment nicht. Und da war dann ziemlich schnell klar, wenn man das richtig aufzieht mit allen Möglichkeiten, Halfpipe und Freiflächen und Miniramp, dann braucht man die ganze Halle. Mein Vater ist dann nach Kalifornien gefahren, hat den besten Rampenbauer aufgesucht und nach Hamburg geschleppt. Also er ist dann auch so, unser Vater kann keine halben Sachen machen. Also wenn er das dann angeht und andenkt, und eigentlich war der Ursprung ja nur den guten Jungs so ein bisschen so wie so ein, fast wie so eine Sportförderung, obwohl Skater sich ja auch nicht in dem Sinne damals als Sportler verstanden haben, sondern so eine eigene Gruppe mit einer eigenen Kultur. Also da musst du dann auch immer sehr aufpassen. Aber was passiert ist, als es diese Möglichkeiten da gab und mit so am Anfang ein paar gebrauchten Rampen und so erstmal klein angefangen ist, standen halt dann Dutzende Kids vor der Tür mit ihren Boards. Wir haben gesagt, hier kann man skaten.
Ach süß.
Und das war irgendwie so, boah, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Ja, okay, kommt mal rein. Naja, und da hat mein Vater eigentlich gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Erstens gesagt, okay, dann haben wir jeden Tag auf für euch nach der Schule. Finde ich cool, dass ihr alle kommt. Dann Personal eingestellt, so ein bisschen geguckt Richtung Sportpädagogik und so weiter, die das betreuen. Dann mit den Kindern geübt, dass man um 19 Uhr oder 18 Uhr oder irgendwann wurde mal die Halle gefegt. Also einige sind dann schnell abgehauen, aber die wurden dann wieder eingefangen. Dann haben die zu meinem Vater gesagt, wieso, Alter, soll ich deine Halle fegen? Ich habe gesagt, pass mal auf, du fegst jetzt nicht meine Halle, sondern wir machen hier zusammen ein Projekt. Also es war schon so ein bisschen auch so Erziehung zum, was bedeutet gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Und viele haben sich auch gefragt, damals, das weiß ich noch, mein Vater wurde da so ganz kritisch betrachtet von einigen, insbesondere aus dem Skateboard-Business, die so gesagt haben, was will der Frieser da jetzt? Will der jetzt der größte Skateboard-Händler werden oder irgendwas? Aber das hat uns niemals interessiert. Also weil ne, es ist eben nicht so typisch oder auch nicht typisch hanseatisch, dass jemand einfach so was Gutes tut. Und das muss ich wirklich sagen, so ist unser Vater. Aber wenn er was gut findet,
ja, cool,
auch in aller Konsequenz, dass er sich die Jungs auch geschnappt hat am Schlawittchen und gesagt hat, nee, du haust jetzt nicht ab. Wenn du jetzt abhaust, wenn wir fegen, brauchst du nicht wiederkommen.
Nee, ja, ja. Ne? Ein bisschen und, Verantwortung auch einfach ja, verteilen. Ne?
Genau. Ja. Und ja, und wir hatten dann großes Glück, dass dann irgendwann der Sohn eines SPD-Politikers, der auch in der Bürgerschaft saß, da auch geskatet hat und der hat uns angesprochen und gesagt, wie macht ihr das eigentlich? Und dann haben wir auch gesagt, eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir das machen. Und eigentlich machen wir in Wirklichkeit was ganz anderes und das wächst uns auch hier langsam ein bisschen über den Kopf. Und dann hat er gesagt, ich bringe das mal bei uns ein und solche Projekte müssen gefördert werden. Und wurde dann über viele Jahre auch ein Großteil der Kosten vom, ich weiß gar nicht, Jugendamt heißt es nicht, aber Amt für Jugend, also Sport. Nee, aber wir sind nie bei der Sportförderung, sondern immer in diesem Jugendkontext. Also auch jetzt noch übernimmt die Behörde einen Teil. Aber das meiste, muss man sagen, da haben sich einfach dann auch die Vorzeichen geändert, auch in der Stadt ne, mit Geld sparen. Und wir haben nicht mehr so viel. Also jetzt finanziert es sich ein Teil über Eintrittsgelder am Wochenende und ein Teil über Förderer. Also ein nicht unerheblicher Teil über Förderer, auch Großspender.
Ja, ja, super.
Und ein bisschen die Stadt noch. Und, und wir gucken drauf, dass es immer läuft.
Ja, weil die Stadt ja eigentlich auch Interesse daran haben sollte, ne? Dass es eben so eine Möglichkeit also gibt.
Die hatten zwischendurch dann auch mal irgendjemand so eine glorreiche Idee, ja, dann machen wir nicht, dann sparen wir nicht bei 10 Projekten, dann nehmen wir doch gleich das Projekt weg. Dann haben wir gleich auf einen Schlag irgendwie. Also das mussten wir denen auch erstmal sagen, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Ist uns dann zum Glück auch gelungen, aber man glaubt es nicht. Also viele ja. Also
wirklich.
Ja. Nee, aber das ist so ein besonderes Projekt und das andere ja, ist natürlich Entenwerder, wo wir uns seit 20 Jahren mit beschäftigen und seit 10 Jahren ist es ein Ort, den man besuchen kann. Das ist im Stadtteil Rothenburgs Ort, wo auch unsere Produktion ist und da haben wir selber an einem alten Zollanleger ein Designbüro aufgeschlagen und das Ganze sollte aber dann nach 2 Jahren privatisiert abgerissen an einen großen Hafenbetrieb gehen, der das als Büros nutzen wollte. Und da haben wir dann quasi das, was man da jetzt vorfindet, das schwimmende Café mit dem goldenen Pavillon, ist das Gegenkonzept. Also wir haben dann gesagt, das ist aber, ne, oder mein Vater auch an der Stelle wieder gesagt, das ist aber eine ganz schlechte Idee, weil das ist hier gut und damit verhindert man ja alles, was hätte passieren können oder dass andere Menschen da auch teilhaben können. Wir haben uns auch mit denen an einen Tisch gesetzt und geguckt, ob es Schnittmengen gibt oder man doch irgendwie zusammen sowas denken kann. Aber da hat man sehr schnell gemerkt, ich habe dann auch so von Jugendprojekten, wir machen da auch so ein soziales Projekt mit Kindersegeln umsonst und Betreuung. Und da haben die eine Dame am Tisch hat dann gleich gesagt, was, nee, Kindergeschrei, das geht gar nicht.
Oh Gott.
Spätestens bei der Aussage habe ich gemerkt, weil mein Vater hatte mich in das Gespräch geschickt und gesagt, komm, klär doch mal, vielleicht macht man da irgendwie eine gemeinsame Sache draus, auch wenn wir so ganz andere Ansätze haben. Aber da habe ich dann gemerkt, nee, also mit denen braucht man sich nicht beschäftigen. Und um das Ganze dann aufzufangen oder auch dem Mann, der damals da noch alleiniger Pächter der Anlage war und so eine Perspektive zu geben, haben wir dann uns quasi was ausgedacht, was man da machen kann. Auch irgendwie schon immer wissend, dass es wird nicht sein, was Geld verdient oder so. Und jetzt ist unser Ziel immer, es so hinzubekommen, dass es sich trägt. Wir sind jetzt auch so gut wie an dem Punkt. Ja.
Und ich glaube, ihr macht ganz viele Menschen damit glücklich. Also ich höre es immer wieder, dass es immer eine Empfehlung ist.
Ja, genau. Und man, klar, wir müssen uns auch immer wieder sagen, so können wir noch besser werden, was läuft noch nicht so gut. Also da haben wir ja viel gelernt in den 10 Jahren, weil wir ja jetzt keine Gastronomen sind. Aber mittlerweile natürlich weiß man, worauf es ankommt und hat ein Team da zusammen, mit dem das funktioniert. Und ja, also ich bin immer ganz angetan, wenn ich da bin, von der Mischung. Ne?
Ja.
Vom Rentner, Radverein oder irgendwie bis zu, ja.
Nein, das ist auch ein ganz schöner Ort. Also wirklich, das ist toll, da zu sitzen und genau. Ja, einfach so übers Wasser auch zu schauen.
Das ist auch so etwas, wo man ja sagen kann, man gibt was zurück, aber manchmal fragen wir uns, wer gibt uns denn eigentlich was? Mhm. Also mein Vater sagt so oft, Mensch, das müsste eigentlich unterstützt werden oder ich müsste in jeder Rathaussitzung mit einem roten Teppich empfangen werden. Aber mein Vater wird nicht mal eingeladen. Also ich meine, ich will auch gar nicht, dass das irgendjemand hört und jetzt mein Vater einlädt, weil er geht da sowieso nicht hin. Aber er sagt mal so rein von der Wertschätzung oder dass man
ja,
mal gefragt wird.
Weiß, was ne? du meinst.
Also der,
ja, ja.
der Mann könnte noch ganz andere Dinge, glaube ich, in Hamburg auf jeden Fall gute Ratschläge geben. Das kann natürlich jemand mal sich zu Herzen nehmen. Aber wir sagen das auch mit einem mehr einem lachenden Auge. Aber das ist halt so, ja, ist dann.
Ja, schade, dass das nicht so gesehen wird irgendwie, ne? Von der Stadt, die selber da manchmal nichts auf Kette kriegt. So.
Ne? Aber
ja, ja.
Gut. Also wir haben uns ja auch so ausgesucht und wir wollen uns auch nicht beschweren, aber das war schon an der einen oder anderen Stelle für uns auch eine ganz schöne Herausforderung, wie man es dann am Ende auch wirklich möglich macht.
Ja, das denke ich mir.
Aber wir können so schlecht dann auch auf halber Strecke abbrechen und sagen, nee, doch nicht.
Nee, das
also ich würde sagen, die meisten Menschen hätten nach 2-3 Jahren, also ich hatte ja am Anfang mit den ganzen Koordinationsstellen und Behörden zu tun, also wenn man da genau hingehört hätte, hätte man nach 2-3 Jahren gesagt, nee, lass mal lieber.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Behörden also, machen ist auch nicht wirklich.
Für die ganzen Menschen, die Entenwerder lieben, bin ich da einfach so stur geblieben und habe mir gedacht, komm, irgendwie, das wird schon. Das wurde ja auch, aber man hätte zwischendurch auch gut sagen können, nee, lass mich in Ruhe, das ist.
Kann ich mir gut vorstellen, Alexandra.
Ja.
Das glaube ich dir. Du, ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken, obwohl ich noch viel, viel länger hier mit dir quatschen könnte. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, so, oh, das möchte ich jetzt noch loswerden? Das hat Sabine mich jetzt noch nicht gefragt, da hatte ich noch keine Gelegenheit drüber zu
erzählen.
Nein,
ich fühle mich total befragt. Also mir fällt nichts ein. Ja,
nee. Nee, das ist doch prima. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir mal wieder für deine Zeit.
Ja.
Diesmal hat alles geklappt, es sieht super aus hier und diesmal sollte es alles passen. Dann wünsche ich dir einen guten Start in den Tag, erst einmal und ja, vielleicht kommen wir auch bald mal wieder bei euch vorbei. Mein Mann ist auch mal sehr gerne bei euch. Wir haben einen Hund, den dürfen wir ja mitbringen.
Ja, Hunde kann man mitnehmen. Also man hat ja jetzt auch immer die gute Ausrede, dass man nur mal ins Café geht.
Genau, ja. Stimmt.
Das ist auch niedrigschwellig.
Das ist auch eine gute Idee. Alles klar, Alexandra, dann nochmal vielen Dank und wir hören und sehen voneinander.
Alles Gute, Sabine. Bis
dann.
Tschüss.
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 Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Wahrscheinlich bist du auch schon des Öfteren in der Mönckebergstraße in Hamburg an dem wunderhübschen Haus vorbeigegangen, in dem Thomas E. seit mehr als über 30 Jahren sein Zuhause hat. Dann solltest du jetzt auf jeden Fall auch einmal reingehen. Es lohnt sich und mit Sicherheit triffst du Alexandra auf einen netten Schnack oder machst eine Pause in dem hübschen Café im dritten Stock. Dein Feedback ist mir natürlich auch sehr wichtig. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst. Bleib dran und bis zur nächsten Folge.